25 Berserk People.
And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 24. Gast in Season 21 ist Konrad Panager, Senior DMS Manager bei Nexa und durchaus auch mit viel Erfahrung im Kunst- und Kulturmanagement. Lieber Konrad, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich, wir haben uns vor wenigen Wochen kennengelernt, gemeinsam auf einem Panel gestanden bei der Zierer Jahreskonferenz 2025. Hat Spaß gemacht.
Ja,
ich mir auch. Super, ja. Ja, es war gut. Du hast einen spannenden Vortrag auch gehalten und da war ich schon sehr neugierig. Und zweiter Teil der Folge, da kommen wir dazu. Karriere, Werdegang, Podcast. Die klassische Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten, Soletti?
Ja, als Local Representer aus dem 17. Bezirk nehme ich natürlich die Mannerschnitten.
Einmal Mannerschnitten an dich und ich sehe, ich darf mich auch freuen. Du hast mir was mitgebracht. Auch ein big österreichischer Brand. Stauds.
Ja, genau, die sind
vielen Dank.
Gleich bei mir ums Eck. Und war ich heute in der Früh beim Brunnenmarkt, beim Ippenblatt. Dort haben wir einen schönen Shop. Haben wir gedacht, süßes, salziges, nehme ich da gleich mit.
Wunderbar, vielen lieben Dank, das sage ich jetzt in der Händlersprache an mich. Und ja, mach mal weiter. Ich habe dich auch anmoderiert als Mensch mit viel Erfahrung im Kunst- und Kulturmanagement und in der Vorbereitung zum Podcast. Das mache ich ja immer sehr, sehr, sehr kurzfristig. Aber ich habe mir gedacht, wow, weil da gibt es ein paar ganz spannende Sachen. LinkedIn-Einträge, die du selbst gemacht hast. Ich glaube, du hast auch eine spannende Masterarbeit zu erzählen. Ist die zu Beginn oder ist die nebenbei?
Die Masterarbeit, die ist eigentlich verhältnismäßig jung.
Okay, dann machen wir es später, oder?
Machen wir später.
Dann machen wir Sixpack-Film. Das Sixpack geht nicht Film. Um Fitnessvideos, sondern um eine Kultgeschichte. Ne?
Genau, da geht es eigentlich um einen österreichischen Avantgarde-Film. Mhm. Das war nämlich so, dass ich Theater für Medienwissenschaften im Bachelor studiert habe und eigentlich das Studium begonnen habe, weil ich mich für Theater relativ stark interessiert habe. Und dann habe ich mal gemerkt, der österreichische Experimentalfilm, der mir bis dahin vollkommen unbekannt war, der hat was.
Auf der gut hat, Deutsch. Ah, schön, der hat was. Danke für die Sprachänderung jetzt. Der hat ja wirklich was.
Ne? Er hat wirklich
da gibt es wirklich schöne Unikate. Ja.
Genau, und die Adresse für den Bereich, für das Interesse ist natürlich Sixpack Film, weil die das alles vertreiben. Mhm. Und dann habe ich dort das Glück gehabt, dass sie mich genommen haben, das Online-Archiv betreut und habe dadurch extrem viele Einblicke bekommen eigentlich in diese Werke, die man sonst oft gar nicht so leicht zugänglich bekommt.
Und dein Interesse ist das in Richtung, ich würde mal mitspielen in irgendeinem Film oder Regisseur oder Tontechniker oder was wäre deins gewesen oder ist deins letztendlich ohne Vergangenheitsform? Welche Rolle würdest du im Film in dem ganzen Umfeld am liebsten spielen?
Also wir haben es unter uns quasi mal als Realisateur oder Realisatorin bezeichnet. Also es kommt am nächsten der Position des Regisseurs in dem Fall.
Okay. Und selber mal irgendwas gemacht, auch was Kurzes, Smartes. Du bist jetzt da herumgerannt und hast mich gefilmt zum Beispiel. Vielleicht komme ich noch groß raus, dank dir.
Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und leite die Kolleginnen und Kollegen im Motion Team weiter bei uns. Wir haben auch im Zuge des Studiums natürlich die ein oder andere filmische Aufnahme getätigt, kleine Projekte gemacht. Ich glaube, da waren schöne Sachen dabei, aber nichts, was ich jetzt sage, dass ich mich mit der Außenwelt so gern teilen möchte.
Aber wenn ich mich an euren Auftritt, Nexa haben wir erwähnt und ich hupfe ein bisschen in die Zukunft dieser Aufnahme, erinnere, seid ihr da durchaus auch filmend unterwegs gewesen bei der Jahrestagung und nicht nur du, sondern auch Kollegen, Kolleginnen dabei, glaube ich. Ne?
Genau, weil wir mittlerweile ein eigenes Corporate Startup haben, die wirklich sich für Motion Design anbieten und eben auch die ganze filmische Aufbereitung. Mhm. Paradox heißen die.
Genau.
Und die haben das übernommen bei der Zierer, die Interviews gemacht und alles zusammengeschnitten.
Genau. Und natürlich ist man da der eigene Musterkunde auch. Also wenn man selber blöd rüberkommt, ist eine schlechte Werbung für diejenigen, die da letztendlich Gefallen dran finden sollen.
Absolut.
Also ja, kenne ich.
Beide Seiten Interesse, ja.
Finde ich gut. Du hast jetzt irgendwann was Schönes erwähnt und das ist die Überleitung zur Galerie Die Schöne, Kurator, Veranstalter. Zeitschiene haue ich auch rein. Wir sind in der zweiten Hälfte der 10er Jahre. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Genau, also es war bei mir so, dass ich relativ früh Papa geworden bin.
Schön, gratuliere.
Danke. Und dadurch war aber der ökonomische Druck dementsprechend
hoch. Das kommt dazu, ja.
Genau, und wollte aber natürlich trotzdem in Bereichen arbeiten, die irgendwas auch mit meinen Leidenschaften zu tun haben. Das Gute ist in Wien, jeder kennt jeden über drei Ecken. Ist man sich schon mal auf dem Fuß gestanden, sage ich mal. Und so gesehen, oder so war das dann auch bei der Galerie der Schöne, da gab es auch Kontaktpunkte zu Barracuda, zu anderen Bereichen, wo ich vorher schon aktiv war. Und genau, habe dort die Möglichkeit bekommen, eben auch Ausstellungen zu kuratieren und dort diese Leidenschaft auszuleben, die mich jetzt eigentlich auch bis heute begleitet.
Und wo findet man diese Galerie? In Wien nehme ich an, oder?
Die ist auch im 16. Die ist neben der Otterkringer Brauerei. Und jetzt?
Der nächste Milestone irgendwie. Da hat es einen speziellen Geruch, je nachdem, wo man hingeht. Ne? Bei Manna riecht es nach Manna und bei der Brauerei riecht es schon nach Gerste.
Oder du musst nur aufpassen, wenn du im Neuen unterwegs bist und die zwei treffen sich. Also
die
da
Gerüche,
brauchst du, da brauchst du einen starken
Mann. Bin ich das oder ist das irgendwie
genau?
Herrlich, ja. Gut, ich habe ein Kopfkino gerade. Ja. Schikaneder, super, Filmvorführer. Leiband, ich habe schon wieder Kopf. Ich stelle mir dich gerade vor, ich sehe dich ja vis-à-vis. Top-Kino, Waystone-Film, Schikaneder kennt man natürlich. Da passieren sicherlich auch das eine oder andere Hoppala als Filmvorführer, oder?
Ja, da gibt es auch was, muss ich erzählen, alles. Aber ja, natürlich, da passieren viele Sachen. Gerade das Schikaneder hat ja ein sehr uriges Kino.
Ja.
Und die Vorführkabine ist natürlich auch was sehr Uriges. Und urig kann man natürlich auch als Synonym verwenden für teilweise verstaubte Technik.
Mhm.
Oder verstaubter Umgang mit der Technik. Ohne da jetzt irgendwie Schuldzuweisungen zu machen. Aber ich kann mich erinnern, wir haben einen Vortrag gehabt, das war eine relativ wichtige Präsentation von einer NGO.
Mhm.
Und warum auch immer, haben die eine Präsentation gehabt. Ich habe es eingespielt über unseren Monitor und es war eigentlich eine Slideshow. Ich weiß gar nicht, was da schieflaufen konnte.
Das ist gehackt worden, sicher.
Ja, es war ein absolutes Slide-Chaos. Es war quasi wie in der Shuffle-Funktion und der hat da 5 Stunden drüber moderieren müssen, den ganzen Abend den Saal gemietet gehabt und es kam ununterbrochen was anderes. Die Folien haben nicht aufeinander aufgebaut. Die Stimmung war von überschaubarer Qualität, muss man sagen, aber.
Und du sagst, ich weiß nicht, gell? Aber vielleicht war das ja der Vortrag im Original. Nein, er wird sich beschwert haben, ja, genau. Nein, ich kann mir es gut vorstellen. Und da schaut man in so einer Vorführerkabine, ich war ja erst einmal drin irgendwie, weil man selbst eine Roadshow im Kino im Vorjahr gemacht hat und da wollte ich unbedingt rein. Und da schaut man den Film dann aktiv auch mit oder was macht man da, während der Film dann läuft?
Na, schaust eigentlich nicht wirklich mit. Es kommt drauf an, ich habe bei anderen Kinos auch noch gearbeitet. Mhm. Die
Kabine. Hast du dort einen Film auftritt und bist wieder zurückgegangen? Ne?
Nein, ja. Spaß.
Wäre vielleicht möglich gewesen. Ne?
So, was ich gemacht habe, gehe mal davon aus, der alte Arbeitgeber hört es nicht, aber als großer Sportfan habe ich mir oft bei Sportveranstaltungen, die später stattgefunden haben und alle Leute draußen waren, das in Kinos halt übertragen und habe es mir dann privat angeschaut. Das
herrlich.
Das muss ich schon gestehen.
Ja, nein, genau. Barracuda hast du erwähnt. Erwähne ich jetzt auch Frequency Festival und mehr verbindet man damit. Ich glaube, es war eine kurze Station, aber trotzdem ringe ich dir 2, 3 Sätze ab dazu, bitte.
Genau, dort habe ich die Chance gehabt, einfach ein bisschen reinzuschnuppern in diesen Kulturzweig sozusagen. Also Film war gut abgedeckt, Theater habe ich auch einiges gemacht gehabt, bildende Kunst habe ich ein bisschen reinschnuppern können und Musik eben auch. Und du hast ja schon gesagt, Frequency, Nova Rock gehört ja auch dazu. Mhm,
genau.
Waren super Erfahrungen, das Ganze mal auch von der organisatorischen Ebene zu sehen.
Ja, und es geht eigentlich weiter in der logischen Kette aller Jobs, die man da so machen kann. Artist, Manager and Booker bei Forward Creatives. Ist wieder was anderes eigentlich, ne?
Ist wieder was anderes, ist auch für mich ein bisschen anderes Kunstverständnis, was dahinter steht. Also war eine sehr spannende Station. Und zwar das Forward Creatives, die Agentur hinter dem Festival, Forward Festival, was eben im gesamten Dachraum eigentlich stattfindet, ist ein Speaker-Festival, das wirklich als Hauptzielgruppe Leute hat, die sich für Design interessieren, die sich auch für Werbung interessieren, für Fotografie, aber werbliche Fotografie in erster Linie. Und das war für mich so gesehen eine neue Welt, weil ich eigentlich die wenigsten Namen kannte, die wir gebucht haben. So Stefan Sagmeister, okay, den haben wir schon mal gehört.
Ja.
Aber viele andere nicht. Jetzt habe ich mich da erst wirklich reinarbeiten müssen, auch ins ganze Booking und Organisation. War aber unterm Strich eine super Arbeit und eine super Vernetzung, auch zu sehen, wie man künstlerisch, kreativ auf Corporate-Ebene arbeiten kann.
Klingt hochinteressant. Ich darf bei der Gelegenheit auflösen, FC Gladek Drastil GmbH heißt unsere Firma. Und wir haben über die Forward Creatives bei dir gesprochen. Wir sind die Financial Creatives. Die meisten glauben, wir sind irgendein so ein Pseudo-Fußballclub oder so. Nein, FC heißt eigentlich Financial Creatives, bis dann einige gesagt haben, ja, kreative Finanzen klingt nach FMA Alert oder so. Lassen wir es lieber weg. FC ist FC, heißt Financial Creative. Und ich habe mit einem Forward Creative gesprochen. Ja, dieses Artist-Manager-Ding ist hineingereicht in einen Skandal namens Pandemie und das ist sicher nicht leichter geworden dazu. Damals, ne?
Ja, es war, ich kann mich relativ gut erinnern, wir haben März 2020
haben in wir München gerade.
Wir haben in München gerade unser Festival gehabt.
Da hat der Marco Wander im Buch genau von diesen Tagen erzählt, auch in München. War der auch dort mit Wander?
Mir ist er nicht aufgefallen.
Okay, der war in einer anderen Halle, in der ganz großen. Ne?
Ja, München ist der Quadratmeter, da kann man sich verfehlen. Genau, und wir haben das Festival tatsächlich nach dem ersten Tag abbrechen müssen. Und da war noch dieser Informationsstand, wie kommt man zurück über die Grenzen? Und dann hat man gehört, in Österreich sammeln sie jetzt überall schon das Klopapier und dies, das. Haben wir noch bei der Raststation stehen bleiben. Wir waren mit dem Auto unterwegs. War sehr spannend. Für mich muss ich sagen, also die Pandemie, natürlich eine sehr herausfordernde Zeit. Ja. Auch mit Kind, Familie ist das nichts Witziges. Brauche ich niemanden erzählen, hat jeder erlebt.
Ich habe es super gefunden.
Du hast super gefunden.
Irgendwo mal hin müssen. Ich habe nur fernschauen können, laufen, die Straßen waren leer. Nein, Entschuldigung.
Ja, ich sage auch, auf privater Ebene.
Verschiedenste Empfindungen halt. Ne?
Absolut, auf privater Ebene.
Im Geschäft habe ich schon alle gekannt, haben nur noch anrufen müssen und nicht mehr hingehen. Ja. Traum. Ja.
Für mich war es eigentlich auch eine super Gelegenheit, weil es ist beruflich, also vieles wegbrochen. Ne? Es ging ja dann nicht mehr, Festivals zu veranstalten. Und nachdem klar war, dass perspektivisch das jetzt sich nicht auf schnell ändern wird, habe ich die Gelegenheit eigentlich wahrgenommen, dass ich gesagt habe, okay, mich hat dieser ganze Kunst- und Kulturbereich sehr interessiert. Mhm. Ich habe jetzt meinen Bachelor zumindest in dem Bereich fertig. Ich wollte immer noch was anderes zusätzlich studieren und mich hat das Wirtschaftliche halt immer begleitend sehr stark interessiert, weil mich das auch, sagen wir so, mir ist der Gedanke auf die Nerven gegangen, dass man dieses ganze Kulturding so unökonomisch eigentlich aufzieht in Wahrheit, großteils, so wie es zumindest erlebt. Und habe mir gedacht, dann mache ich doch einen Master. Und dann habe ich eben angefangen, meinen Master zu studieren, habe mir während dem Studium mit...
Und jetzt passt die Geschichte, ne?
Zeitlich. Und jetzt passt die Geschichte ganz gut, habe mir das Studium eigentlich gut finanzieren können, dadurch, dass ich Förderanträge auch für viele Kulturbetriebe geschrieben habe. Und da mir, wie man so schön sagt, mein Knädel raus.
Schlaues Kerlchen, sage ich mal, ja. Hoffentlich war das jetzt nicht frech, aber ich finde das sehr schlau. Ja,
du musst ja halt dorthin gehen, wo es niemand interessiert und trotzdem ein gewisser Need da ist. Da habe ich gesehen, okay, es gibt viel Potenzial, kaum einer will sich's antun und ich sag mal so, nach dem dritten, vierten Förderantrag hast du es ein bisschen heraus, vor allem, wenn du halt wirklich Projekte hast, die auch wirklich fördern.
Finde ich gut. Ich muss unbedingt noch, das schleppe ich jetzt sonst mit die ganze Folge, du warst in München wieder, wie die Pandemie losgegangen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Marco Wander war in der Riesenhalle dort und der hat in seinem Buch dann darüber gesprochen, weil ich es als Hörbuch gehört habe, das gibt es natürlich auch im Buch, dass es uns überhaupt gegeben hat, dass er ein Stage-Diving gemacht hat und es hat ihn niemand aufgefangen und den hat es auf die Goschen gehauen, weil es Abstand halten mussten und der hat das aber nicht gewusst, der Manager hat es ihm offenbar erst nachher gesagt, ja, dass eine Pandemie kommt und dass er Abstand sei und der hupft in die Menge rein und die lassen ihn quasi landen. Ja, war er dann verletzt, ja. Und er hat seinen Hut, den er getragen hat, da direkt vor meiner Haustür in den Donaukanal gehauen. Ist auch lustig.
Echt,
wahr? Ja, das ist so ein Geostempel. Ja, genau. Gut, weg vom Marco Wander und zurück zu deiner Masterarbeit. Das war dann in der Pandemie erst oder schleppst du dein Interesse für die Finanzwirtschaft und für die Thematik, über die wir uns jetzt im zweiten Teil der Folge unterhalten werden, ausführlicher unterhalten werden, schon länger mit?
Nein, es ist schon ein Thema, was mich quasi als Jugendlicher mehr beschäftigt hat. Ich muss sagen, ich bin von zu Hause sehr stark sozialisiert worden, was Geschichte und Politik angeht, weniger was wirtschaftliche Themen angeht. Aber die Verbindung ist natürlich da. Ne? Also Geschichtsschreibung geht ja nie ohne wirtschaftliche Komponenten.
Ja.
Und auch die, jede Zeitachse, egal wie man sie betrachtet, hat ja irgendwo auch einen ökonomischen Abdruck oder man findet dort einen ökonomischen Abdruck. Und so gesehen war das Interesse immer da. Ich sag mal, das fachliche Know-how, das habe ich mir bisschen mühsam autodidaktisch selbst draufpacken müssen, kam aber dann viel eben im Zuge des Masterstudiums dazu. Mhm. Also für einen Master habe ich mir da viel draufgepackt und dann konnte ich es im Masterstudium vertiefen, so dass ich jetzt sagen würde, es ist ein gutes Grundniveau da.
Na, das ist alles eine spannende Geschichte. Und bevor wir jetzt zu Nexar kommen, gehen wir noch kurz zu Cobalt, Making Art Hybrid und so weiter. Co-Founder, du hast dich unter die Gründer gemischt, aber nicht lange. Wie ist diese Geschichte gelaufen?
Ja, die Geschichte hängt auch eben stark mit dem Masterstudium zusammen. Es war eben Innovationsmanagement, was ich studiert habe. Und der Sinn des Studiums war in Wahrheit, dass man während dem Studium alles dazu beiträgt, um danach ausgründen zu können. Also so war auch das Curriculum angelegt.
Ja.
Und wir, also zwei Kolleginnen und ich, haben uns da relativ früh zusammengefunden und haben wirklich eigentlich fast die ganzen 4 Semester an dem Projekt gearbeitet. Und das hat eben dann so weit gemündet, dass wir im Businesspreiswettbewerb sind wir Dritter geworden von der Wirtschaftskammer. Wir haben auch das Gründungsstipendium bekommen. Wir haben auch eine Anwaltskanzlei bereits gehabt, die uns die Finanzierungsrunden gemanagt hätte. Und die Idee war einfach, dass wir zwei bestehende Märkte, die damals beide relativ hoch waren, nämlich der analoge Kunstmarkt, nach wie vor sehr hoch, und der digitale Kunstmarkt, jetzt würde ich sagen, eher ein bisschen eingebrochen oder von überschaubarer Relevanz.
Dass die, so die NFTs oder sowas zum Beispiel?
Genau, zum Beispiel.
Okay. Ja, okay.
Genau in die Richtung geht's. Und diese zwei Märkte haben vollkommen unabhängig voneinander operiert. Mhm. Und das haben wir nicht verstanden, weil wo findest du das sonst in irgendeinem Bereich, dass diese so unabhängig voneinander operieren und eben keine Synergieeffekte nutzen? Und wir wollten genau diese Brücke schließen oder bauen. Wie gesagt, waren relativ weit. Der Proof of Concept ist uns insofern ein bisschen in die Hose gegangen, sage ich ganz offen, als dass wir gesehen haben, wir haben sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten hinsichtlich der Probleme, die wir am Markt identifiziert haben. Und von der Uni-Seite hat es immer ganz klar geheißen, entwickelt keine Lösung für ein Problem, was keiner als Problem wahrnimmt.
Und in der Punkt, ja.
Genau, und in der Sackgasse waren wir ein bisschen. Mhm. Und dann kam natürlich schon dazu, man hätte es noch weiter gehen können. Es waren schon ganz gute Anzeichen da, aber ich habe es vorher schon erwähnt, ich bin relativ früh Papa geworden und ich war dann auch nicht ein Stück weit bereit, das volle Risiko zu gehen und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt lebst du mal 2 Jahre oder so von 1.000 Euro oder irgend sowas in die Richtung. Und dann haben wir es schweren Herzens, weil ich sagen muss, die Gründerinnen-Szene liegt mir schon sehr am Herzen, haben wir das Projekt überlassen.
Es ist ja nie zu spät, da was ähnlicher. Und die NFT-Welt hat sich ja durchaus auch verändert. Ich kenne viele junge Burschen, die da wie irre gehandelt haben, aber auch mit einem Kollegen in der Folge mal gesprochen. Ich war nur, was der für Apes und so weiter gekauft, verkauft, und der hat ein super Timing gehabt. Und dann bringen wir jetzt die Nexar ins Spiel. Du bist mein zweiter Gast von Nexar. Ich habe in der Zeitschiene nachgeschaut. Du bist laut LinkedIn, und das wird so sein, seit November 2023 dabei. Und im April 2023 war die Verena Pölzl da, aber die war dann nicht mehr lange da, also werdet ihr euch nicht überschnitten haben. Mhm. Zeit für ein Update. Ich habe eins genossen auf der Bühne. Und die Leute, die bei der Zierer Jahreskonferenz dabei waren, B2B auch. Starten wir mal rein. Dich kennen wir jetzt schon ein bisschen, wer du so bist. Stellen wir mal kurz für die Hörerinnen und Hörer Nexar vor. Was macht's ihr?
Nexar ist eine Wiener Agentur, die sich konzentriert hat, wirklich High-Level-Online-Berichte anzubieten. Mhm. Also ich betone das deswegen, weil es wirklich ein Premium-Produkt ist. Also so treten wir auch auf. Und so ist die Firma, die ursprünglich anders geheißen hat, das gibt es jetzt seit 2003, die Firma, auch angetreten mit diesem Versprechen, und das sieht man auch, wenn man bei uns im Team sich anschaut, wer da arbeitet und wie die Leute arbeiten, dass der Qualitätsanspruch wirklich das verbindende Element ist.
Mhm. Mein erster Touchpoint war die Wienerberger, also schon mal nicht die schlechteste Referenz, die mich auf Nexar hingewiesen hat. Ja, im Zuge einer Kampagne, wo die Wienerberger offenbar stolz war auf eure Arbeit, bin ich dann eben auch auf die Verena gestoßen und habe vor 2,5 Jahren mit ihr da geplaudert. Wie kommt jetzt der Konrad zur Nexar? Es muss ihn ja fachlich interessiert haben, und es gibt ja viele Möglichkeiten für so einen multi-interessierten jungen Mann. Wieso gerade zur Nexar?
Wieso gerade zunächst? Also es war eben dann schweren Herzens, dass wir die Selbstständigkeit irgendwo begraben haben. Mhm. Ich sage so halbherzig, so ein bisschen mit der Hoffnung, verdienen wir jetzt ein bisschen Geld und schauen mal, wie sich der Markt entwickelt und vielleicht greifen wir noch einmal an. Mhm. Gab es einige Jobmöglichkeiten zu dem Zeitpunkt, ja, die sich ergeben haben. Ich muss sagen, es war ja keine Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich beworben, habe die Zusage bekommen, habe abgesagt, habe es bei einer anderen Firma probiert. Es war totaler Reinfall.
Das wissen die höchstwahrscheinlich.
Das wissen die, okay. ja, die waren ja dabei. Ja,
genau. Okay.
Nein, wir sind da sehr, sehr offen und unkompliziert. Okay. Ja. Habe mich dann eben bei der anderen Firma, habe ich kurz gearbeitet, das war totaler Reinfall. Da habe ich nochmal geschrieben, du schaut aus, bin doch wieder motiviert. Dann haben sie gesagt, ja. Aber die normale Projektmanager-Rolle, die ist nicht mehr zu haben. Es gibt jetzt eine Spezialrolle. Mhm. Da geht es um Disclosure-Management-Systeme.
Ach, dachte, servus.
Okay. Ja, zu mir klingt es für mich unersprechlich im ersten Moment.
Okay, ja.
Und habe damals noch Google stärker genutzt als ChatGPT und auch da bin ich am Anfang nicht ganz so schlau geworden. Und jetzt, muss ich sagen, 2 Jahre später, war es für mich wirklich ein extremer Glücksfall. Es ist eine Spezialrolle, es ist eine Spezialisierung innerhalb unseres Projektmanagement-Teams und ich habe die Chance, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das im anderen Bereich so gehabt hätte, wirklich viel von dem, was mich im Masterstudium, nämlich wirklich Innovationsmanagement, Ideen reinzubringen, über Geschäftsmodelle nachzudenken, Sales, Marketing, all diese Bereiche in einem speziellen oder in einem speziellen Bereich wirklich unterzubringen und mitzugestalten. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir halt eine Firmenkultur, wo sehr positiv eigentlich auch, oder eine sehr positive Fehlerkultur innerhalb der Firma. Das heißt, ich kann sehr viel Risiko eingehen, ich kann sehr viel trauen, ich werde in sehr viele Projekte reingeschmissen, ich nehme es aber auch sehr ernst. Aber natürlich, immer wieder, wenn was passiert, haben wir einfach eine sehr positive Kultur, dass ich mich weiterentwickeln kann. Mhm. Und davon zehre ich enorm.
Ich möchte jetzt nicht blasphemisch zum Wort Liebe sein, aber mittlerweile bist du verliebt in Nexa, im beruflichen Sinne, ne?
Im beruflichen Sinne
muss man das.
Sind schon ein paar Schmetterlinge da.
Ja. Schön. Ja. Und machen wir weiter. Du bist seit wenigen Monaten, Juli 2025, sehe ich den jüngsten Eintrag, Senior DMS Manager. So habe ich dich auch anmoderiert. Hilf uns kurz auf die Sprünge, DMS bitte.
Ja, DMS steht eben für Disclosure Management Systeme.
Was du gesagt hast, ja.
Genau, und damit sind so Systeme gemeint, wie beispielsweise SmartNotes, heißt es nicht mehr SmartNotes, heißt es Disclosure Management, aber ich glaube, die meisten, die in dem Bereich unterwegs sind, kennen es noch unter SmartNotes, gehört jetzt zu LucaNet oder beispielsweise Workiva, die große SaaS-Lösung in dem Bereich. Und auf diese Systeme bin ich quasi spezialisiert, sowohl was der interne Aufbau an Know-how angeht, als auch natürlich nach außen hin Support für unsere Kunden und das gemeinsame Partnermanagement.
Mhm. Und Ihrer Jahreskonferenz, du am Panel, das hat geheißen The New Online World und du hast da eine spannende Facette herausgekitzelt und ich bitte dich, dass mich hat es erreicht damals als Zuhörer, weil währenddem du geredet hast, habe ich ja nicht reden dürfen. Wiederhol das mal bitte, es ist eine spannende Geschichte gewesen und warum HTML so wichtig ist. So ganz kurz.
Ja, ich versuche es ganz kurz, muss aber einen Moment ausholen. Also ich stelle mir es immer so vor, wenn wir heute am Montag beispielsweise war ich in Frankfurt, habe das genau das Gleiche erklärt vor Leuten aus der Finanzindustrie. Und im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen so ein Verkaufsgespräch, warum Online-Berichte wichtig sind. Und wenn ich mir immer denke, wie unser Gründungsteam das gemacht hat vor 20 Jahren, muss es ja furchtbar gewesen sein.
Ja.
Und heute ist natürlich ganz andere Verkaufsargumente oder wirklich Argumente, warum das wichtig sind. Und einer der großen Treiber ist eben jetzt das KI-Zeitalter, nenne ich es jetzt mal. Weil wir einfach sehen, dass natürlich HTML-Berichte im Vergleich zum klassischen PDF ganz anders gecrawlt werden. Also wir haben jetzt so eine Pilotstudie gemacht, die läuft jetzt gerade noch weiter, aber von der Pilotstudie ist rausgekommen, dass die um bis zu 2,3 Mal besser gecrawlt werden. Und besser gecrawlt heißt nichts anderes, als der Faktor 2,3 sichtbarer sind, weil HTML eben schön semantisch aufbereitet, maschinenlesbar und, Größe spielt eine Rolle.
Also Sichtbarkeit und Qualität der Sichtbarkeit und
ganz beides. Genau. Ne? Ja. Ganz genau. Und die werden einfach bevorzugt. Das heißt, wenn du jetzt einen Geschäftsbericht hast, den du ausschließlich als PDF anbietest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die KI auf externe Quellen verlinkt, um ein deutliches höher, als wenn du zusätzlich noch eben das Ganze als HTML-Version anbietest. Und das ist das, wo wir sehen, okay, das haben jetzt wirklich viele verstanden. Wir müssten die Nachricht noch ein bisschen vertreten. Wir sind ja nicht die einzige Agentur, die das anbietet. Aber es spricht schon sehr natürlich für HTML.
Ich kann mich erinnern, als Beobachter natürlich der Branche, eine Zeit lang zu Beginn eurer Journey, wo du noch längst nicht dabei warst, war es halt einfach für die Großen irgendwie cool, das auch online zu machen. Dann hat man es wieder eingespart nach Lehman und jetzt macht es aber Sinn plötzlich. Es ist nicht mehr nur cool, sondern es macht Sinn, weil du willst ja selbst ein bisschen im Griff haben, wie dich ChatGPT ausliest. Ne?
Ja, ja, ganz genau. Also wir sagen ja, wir haben uns das angeschaut, das hat die University of Washington jetzt auch eine Studie gemacht, wie viele Leute schon ChatGPT oder andere GenAI-Tools nutzen, um sich über Firmen, über den Markt, über Finanzthemen zu informieren und basierend auf diesen Informationen dann Finanzentscheidungen treffen. Und das ist natürlich total on the rise. Das heißt, GenAI-Tools wären die Gatekeeper und da musst du natürlich vorkommen. Und wenn du vorkommen willst, dann greifst du halt zum HTML.
Und ich weiß jetzt aus dem Vorgespräch, eben du hast das jetzt auch erwähnt, du hast einen B2B-Termin Anfang der Woche gehabt, jetzt bist bei mir und bist auf dann aber einen B2C-Termin irgendwie auf einer Fachhochschule morgen dann. Ne?
Morgen, genau.
Aus der Sicht der Folge 4 Tage her, aus der Ausstrahlungssicht, aber das tut ja nichts zur Sache her.
Ja. Genau, ne, aber es ist eine spannende Woche für mich gewesen.
Ja, schon. Und was passiert morgen? Was trägst du vor jüngeren Leuten vor?
Morgen bin ich gefragt worden von einer Kollegin, die dort eben unterrichtet, ob ich nicht einen kurzen Gastvortrag halten kann, eben über Disclosure Management Systeme. Mhm. Und da werde ich einmal auch unterscheiden zwischen Redaktionssystem, zwischen Konsolidierungssoftware, Disclosure Management, Publikationssystem. Mache so einen kleinen historischen Abriss und dann gibt es eine kleine Live-Demo.
Da habe ich eine gesehen von dir, eine Live-Demo auch, ja genau. Und jetzt sprechen wir natürlich über die Finanzbranche. Ich habe die Wienerberger als First Touchpoint reingebracht zu Nexa damals. Sind diese Ideen ja theoretisch auf alle Berichte skalierbar, auch außerhalb der Finanzbranche? Weil das Problem und die Lösung bleibt ja das gleiche. Oder seid ihr spezialisiert auf die Finanzbranche?
Grundsätzlich sind wir darauf spezialisiert. Also das ist auch das, warum wir sagen, wir sind wirklich die Leading Agency, weil wir eben nicht eine Digitalagentur sind, die on top noch Geschäftsberichte macht, sondern wir kommen genuin aus diesem Bereich. Das heißt, alle unsere Systeme, vor allem eben unser CMS, ist unser eigenes CMS, das für diesen Use Case entwickelt worden ist, aber auch unser ganzes Team, ob jetzt Design, Frontend, Projektmanagement, sind wirklich Spezialistinnen und Spezialisten in diesem Bereich. Ich bin aber der Meinung, wir können den Bereich der Geschäftsberichte noch deutlich erweitern. Schon Finanzberichterstattung oder überhaupt Unternehmenskommunikation. Und da gibt es, glaube ich, noch viele andere spannende Publikationsformen, die wir angreifen können.
Das Geschäft ist ja, wenn es der Geschäftsbericht, der eine große, ist ja durchaus saisonal, nehme ich an. Ne? Mhm. Es gibt die Quartalsberichte, es gibt die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich denke, in die Richtung geht's, oder?
Ganz genau, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das hat sich jetzt ein bisschen durch die Regulatorik verändert. Dadurch, dass ja jetzt der Nachhaltigkeitsteil in den Lagebericht reinwandert, es ist jetzt eher ein großer ganzer Bericht. Wir sehen hinsichtlich Nachhaltigkeit, dass viele Factbooks jetzt nachgefragt werden, weil es natürlich auch ein gewisses Narrativ zu kommunizieren gibt oder diesen Drang, sowas zu kommunizieren. Aber es ist extrem saisonal. Also wenn du nicht wirklich einen Haufen Schiefbilanzierer als Kunden hast, dann ist einfach das erste Quartal, das wissen wir auch, das ist auch bei uns die Season, da stellst du alles andere hinten an,
ja. Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen später in der Journey natürlich, weil ja die redaktionelle Vorarbeit für einen klassischen Geschäftsbericht und dann kommt es erst hier, oder? Oder ist das schon parallel? Wir nehmen jetzt im November auf. Mhm. Hat die Saison schon begonnen für Nexa an einem 2025er Bericht für irgendjemand zu arbeiten?
Die Hardcore-Saison hat so gesehen nicht begonnen, aber was wir jetzt schon machen, gerade für den Online-Bericht, sind natürlich die ganzen Design-Abstimmungen und natürlich auch die Programmierung startet jetzt auch bald. Wir haben ja Platzhalteelemente, dass wenn die Inhalte dann fertig sind, wir das einfach relativ schnell dann umsetzen können. Aber das hängt natürlich auch mit Disclosure-Management-Systemen zusammen. Durch das Aufkommen dieser Systeme steigen wir halt viel früher im Prozess ein. Mhm. Ich war letzte Woche beispielsweise in Berlin, sind wir für einen Konzeptionsworkshop mit einem Kunden. Also das ist eine ganz klare Verschiebung, dass wir viel früher im Prozess einsteigen, als das noch früher der Fall war.
Kann man eigentlich auch aus dem Bericht, den ihr macht, für einen klassischen Geschäftsbericht was rausziehen? Quasi, dass man sagt online first und das wird dann halt irgendwie gedruckt?
Genau. Also durchaus, ne? Wir haben da drei verschiedene Ansätze. Du kannst sagen, entweder aus dem DMS-System macht man einen Online-Bericht oder aus dem PDF-Word-Input macht man einen Online-Bericht oder wirklich online first. Wir setzen alles in unserem CMS um und daraus generieren wir dann das PDF.
Du kommst aus der Filmbranche auch so irgendwie, auf jeden Fall. Wie spielt der Bewegtbild rein in die Berichte?
Bewegtbild ist natürlich dann klassisch was, was wir online umsetzen. Das ist im PDF ein bisschen schwierig zum Integrieren. Und da sind wir eben, je nachdem, wie stark auf Narration Wert gelegt wird.
Ich denke CEO-Statement oder so zum Beispiel.
Genau, ganz genau. CEO, teilweise auch gemeinsam mit CFO oder Board-Statements.
Ja.
Das ist ideal. Ich denke, darf ich einen Kunden
nennen? Auf jeden Fall, ich habe die Wienerberger auch genannt.
Ja, ja. Ich denke zum Beispiel, sehr cool ist es umgesetzt worden, wirklich bei Adidas, wo man einfach dem Björn Gulden ein paar Produkte hingeschmissen hat und dann hat man gesagt, hey, sag doch ein paar Wörter dazu. Und das ist wirklich authentisch, das ist lebendig, das gefällt mir richtig gut.
Na, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Was konntest du, das kann man höchstwahrscheinlich nicht genau beantworten, weil es immer so eine Sum-of-the-Parts-Geschichte ist, aus deiner langen Laufbahn und durchaus auch Zuneigung zur Kunst- und Kulturbranche, glaubst du, in den Job mitnehmen? Welche Skills nutzt du? Ich kenne die Frage sonst von Spitzensportlern und möchte von der Kulturschiene bei dir.
Vom Kunst- und Kulturbereich ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde eher sagen, wo ich das Gefühl habe, was mir hilft, ist, dass halt mein Bachelor was Geisteswissenschaftliches ist.
Okay.
Und wie man da über Sachen nachgedacht hat und wie man die auch betrachtet hat, sich doch sehr unterscheidet natürlich von was Wirtschaftswissenschaftlichem, was eben der Master war. Und diese Denke aus dem Bachelor, die mich schon noch sehr geprägt hat, wenn ich die ab und zu versuche anzusetzen, wie man eben auch Geschäftsmodelle weiterdenken kann, daraus ergibt sich aus meiner Sicht dann doch ab und zu der ein oder andere fruchtbare Gedanke, den man weitertragen kann.
Weitertragen passt eh gut. Ich spiele jetzt noch ganz kurz was
Kreise.
Ein.
Volksbank.
Gutes zieht Kreise. Die quasi die Claim-Geschichte zu dieser Staffel 21. Was verbindest du damit, gutes zieht Kreise?
Naja, einerseits, dass man natürlich auch dranbleiben sollte an dem, was
die
man
macht. Die Rettung stört oft genau bei dem, wenn ich gutes zieht Kreise frage.
Ja, also dass man dranbleibt, dass man vielleicht auch auf Mundpropaganda Wert legen sollte und darauf vertrauen soll, dass man ein gutes Produkt hat. Jetzt in unserem Fall, das sich herumspricht. Ich denke, das ist bei uns auch wirklich stark der Fall. Ich sehe es aber auf persönlicher Ebene, habe ich eher das Bild von so einer Laufbahn.
Schön.
Du laufst ja gern.
Ja,
ich laufe nicht
gerne.
Gern, aber ich spiele Fußball. Das heißt, ich muss viel laufen, zumindest in der Vorbereitung. Und da denke ich an das relativ.
Außer du bist der Toni Polster. Aber das ist wieder was anderes.
Ich spiele weiter hinten, aber ungefähr gleich aktiv, muss man sagen.
Ja. Okay. Weiter hinten, ja. Welche Position, jetzt bin ich neugierig.
Verteidiger bin ich.
Verteidiger. So richtig so Eisenfuß oder doch so einer, der dirigiert und die anderen so sagt, wo sie hinrennen sollen und du hast das im Griff. Als Projektmanager der Verteidigungssituation.
Ich bin im Kapitänsteam. Wir sind mehrere, also die Rolle ist durchaus da, aber ich bin auch der, der sich fürs Team oft die gelbe Karte holt und sie dann gerne mal einem Kollegen widmet.
Okay, da habe ich jetzt auch ein Kopfkino dazu. Wir sind schon weit in der Zeit. Ich könnte mit dir stundenlang noch weiterreden. Möchte noch einen Punkt reinbringen. Wir haben uns vor wenigen Wochen kennengelernt. Du bist heute da und ich halte jetzt einen Flyer von dir in der Hand, den du mitgebracht hast. Und da werden wir uns am 7.12. wiedersehen. Und ich gebe dir jetzt mal den Flyer in die Hand, um den Hörerinnen professioneller als ich das kann zu erklären, wozu ich sofort Ja gesagt habe.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist so, dass ich natürlich der ganzen Kulturszene treu geblieben bin. Ich bin Teil des Kulturkollektivs Lokalkolorit, heißen wir. Und wir haben unsere erste Ausstellungsreihe, jetzt von 22. November bis 7. Dezember. Und womit ich dich überzeugt habe, ist mit einem der Programmpunkte, die sehr bunt sind. Also wir haben von Kryptokunst bis zur Performance, bis zur Live-Musik und DJ-Sets.
Da merkt man aber dich als Kurator schon irgendwie, ne? Wenn wir das so jetzt gesprochen haben, wundert mich nicht so viel.
Ja, ja, klar.
Ne? Ja, genau. Passt.
Man lebt ja auch von den Connections,
muss
man
dazu sagen. Sicher, dazu.
Und wir haben auch sehr viele Artist-Talks, die ich dann auch moderieren darf. Aber wir haben natürlich auch Wrestling im Angebot.
Genau.
Und damit habe ich dich ja überzeugen können.
In der Sekunde. Und Weberknecht, ne?
Ja. Weberknecht deshalb, weil es bei uns genau um diese Dichotomie oder dieses Spannungsfeld zwischen Hochkultur und Subkultur geht. Und
ich liebe das Wort, das wird zum ersten Mal, glaube ich, im Podcast in der Folge 497 verwendet jetzt. Genau die Dichotomie. Herrlich.
Sehr gern, ja.
Und da sehen wir uns am 7.12. und ich denke, da werde ich in den Shownotes dann auch noch was verlinken, falls wir jetzt neugierig gemacht haben.
Du, jederzeit, sehr gerne.
Machen wir gerne. Lieber Konrad, es war mir ein Volksfest. Ich spiele schon meine Abspannmusik. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese, glaube ich, wirklich spannende Journey. Kunst und Kultur haben wir reingezogen. Nexa, B2B, höchst spannend natürlich. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Reinhören.
Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Wunderbar.
Thank you.
presented by Volkswagen. 25,000 people are now in season 21.
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.